Die EU kann ihre Ziele jetzt an die Realität anpassen oder sie riskiert, eine ihrer erfolgreichsten Industrien zu gefährden.
Es stellt uns vor Herausforderungen. Wir verlieren Arbeitsplätze, wie aber auch in ganz Deutschland.
Und auch im Vergleich, im europäischen Vergleich, ist es leider alles nicht positiv. Das ist die traurige und ehrliche Wahrheit.
Gleichzeitig haben wir hier aber, wir sehen es hier am Standort, wir sehen es bei BMW, wir sehen es bei VW in Mosel, hochmoderne Werke.
Zum Beispiel 7 von 10 Elektrofahrzeugen, die in Deutschland fahren, sind von deutschen Herstellern. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis und darauf sollten wir auch aufsetzen.
Wirtschaft im Osten, der Podcast zur Lage in Ostdeutschland. Turbulente Zeiten für die ostdeutsche Automobilbranche. Wie für die gesamte Branche in Deutschland. Wie ist Ostdeutschland positioniert in der E-Mobilität? Was sind die richtigen Fördersysteme? Wie geht es weiter mit der Batterie- und Infrastrukturentwicklung? Und welchen Einfluss haben die geopolitischen Entwicklungen und Konflikte? Das sind einige der Fragen, die im Rahmen des 18. ACOD-Kongresses am 2. September 2025 im Porsche Experience Center in Leipzig diskutiert wurden. Wirtschaft im Osten dokumentiert hier das Politikpodium mit dem sächsischen Wirtschaftsminister Dirk Panter, der Wirtschaftsministerin aus Thüringen Colette Boos-John, der Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Dr. Beate Baron sowie der Leiterin des BMW-Werks in Leipzig Petra Peterhensel. Moderiert wird die Gesprächsrunde von Dr. Jens Katzek, dem Geschäftsführer des ACOD, des Automotive Clusters Ostdeutschland.
Ich habe immer so die Angewohnheit, wenn ich in eine Moderation gehe, dass ich nochmal mir so die Headlines der letzten 1-2 Wochen anschaue. Und ich wollte einfach gerne mal so ein paar Stichworte benennen, bevor wir in den ersten Teil kommen. 145.000 Industriearbeitsplätze sind in diesem Jahr abgebaut worden, sagt der Ernst & Young, davon 50.000 in der Automobilbranche. Die Batterieproduktion von Cellforce, an die viel Hoffnung geknüpft worden sind, ist eingestellt. In China gibt es eine Luxussteuer, was es natürlich für uns als deutsche OEMs noch schwieriger macht, die Produkte auf den Markt zu bringen. Opel hat gerade beschlossen, dass der Verbrenner aus den sie sich selber gesetzt haben, doch verschoben wird. Und die Strompreise könnten 2027, so habe ich gelesen, so sagte es Frau Müller vom VDA, 2027 vielleicht doch wieder steigen, weil eine gesetzliche Regelung, die das BMWe gerade vorbereitet, mit der Finanzierung Schwierigkeiten macht. Insgesamt muss man sagen, wird der Ton rauer. Es gibt natürlich auch Positives zu berichten. Katharina Reiche hatte gerade einen Besuch in Kanada, hat dort eine Vereinbarung getroffen zum Thema, wie gehen wir mit kritischen Rohstoffen um, die wir ja brauchen, und möchte eben mit Kanada dort eine engere Zusammenarbeit haben. Das ist also mal was Positives. Wir sehen, dass sich da etwas bewegt. Aber insgesamt nochmal wird der Ton rauer. Herr Källenius ist ja nicht nur für Daimler, Mercedes zuständig, sondern auch ist er Vorsitzender des Europäischen Dachverbands der Automobilindustrie und hat gerade einen öffentlichen Brandbrief an Frau von der Leyen geschrieben. Ich zitiere, ein Verbrenner aus 2035 ist einfach nicht machbar. Das sind sehr klare Worte, die so nach meinem Kenntnisstand bisher noch nicht gefallen sind. Und auch wichtig, die EU kann ihre Ziele jetzt an die Realität anpassen oder sie riskiert, eine ihrer erfolgreichsten Industrien zu gefährden. Also ich finde, das sind schon relativ klare und auch sehr kritische Aussagen. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir vielleicht unser Gespräch mit einer Runde beginnen, wo Sie mal so aus Ihrer Sicht eine Einschätzung über die Situation der Automobilindustrie in Ostdeutschland geben. Vielleicht auch, gibt es aus Ihrer Sicht Unterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland? Und man sagt ja immer Ladies first, in dem Fall habe ich jetzt die Wahl der Qual, aber vielleicht würden Sie einfach mit Ihrer Einschätzung beginnen.
Ja, sehr, sehr gerne. Zunächst Dankeschön. Ja, wir haben in Thüringen die Situation, dass wir als Industrie, ja, Branche, den Bereich der Automobil herrscht oder Zulieferer, ein großes Standbein haben und wir das auch stolz waren, die letzten Jahre aufzubauen. Und im Moment schwächeln wir in Thüringen in dem Bezug der Herstellerbranche. Und das macht uns, stellt uns vor Herausforderung. Wir verlieren Arbeitsplätze, wie aber auch in ganz Deutschland, und sind dabei, Transformationsprozesse dort mit zu begleiten, die einen langen Atem auf der einen Seite brauchen, die ein unheimliches Unterhaken im Bereich des Netzwerkens auf der anderen Seite eben notwendig machen, aber die natürlich auch ein Stück weit politische Begleitung notwendig machen, zu der ich nachher sicherlich gerne komme.
Gerne. Gehen wir einfach ein Stück weiter. Schönen guten Tag. Erstmal freue mich, dass ich hier sein darf, eingeladen wurde. Ja, Automobilindustrie in Sachsen. Ich möchte sagen, wir machen uns Sorgen. Die Automobilindustrie ist unser stärkster Industriezweig. Fast 100.000 Menschen arbeiten in der Automobilindustrie direkt oder indirekt. Und natürlich lassen uns die Entwicklungen, die wir mitbekommen, nicht kalt. Es ist jetzt nicht so, dass alles nur eine Misere wäre, aber wir haben natürlich den Einschlag schon letztes Jahr gemerkt. Als allererste Telefonat, das ich geführt habe, nachdem ich am 19. Dezember Minister geworden bin, war zum Thema VW. Direkt keine halbe Stunde nach der Vereidigung. Und war da jetzt in den letzten Monaten viel unterwegs. Wenn jetzt die Frage kommt, was ist der Unterschied zwischen Ost und West, dann würde ich sagen, vor allem erstmal das Thema der Konzernzentrale. Die haben wir nämlich im Osten leider Gottes nicht. Gleichzeitig haben wir hier aber, wir sehen es hier am Standort, wir sehen es bei BMW, wir sehen es bei VW in Mosel, hochmoderne Werke. Ich war selber in Wolfsburg und habe mir das auch dort mal angeschaut. Die haben einen hohen Investitionsbedarf. Der ist mit Sicherheit höher als in Mosel. Umso bedauerlicher sind die Entscheidungen, die getroffen wurden. Ergo, wir sind der Problematik sehr gewahr. Wir wollen mit den Herstellern, mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden. Wir haben da auch schon versucht, über vielerlei Gesprächsformate, über, ja, auch ehrlicherweise überall hintingeln, auch deutlich zu machen, dass wir hier ganz klar als sächsische Staatsregierung hinter der Automobilindustrie stehen und dass wir sie gerne weiterentwickelt sehen wollen. Und alles andere sage ich nachher.
Ich freue mich auch hier zu sein, im schönen Leipzig, immer und gern, und natürlich auch beim Automobilcluster Ostdeutschland. Ja, der Blick auf die Wirtschaftslage, die Gesamtwirtschaftslage ist ein trüber und leider kein positiver, das wissen wir alle. Wir haben zweimal sozusagen Negativwachstumsjahre hinter uns. Die letzten BIP-Zahlen waren leider auch nicht positiv, die letzten Zahlen des Bruttoinlandsproduktes. Und auch im Vergleich, im europäischen Vergleich, ist es leider alles nicht positiv. Das ist die traurige und ehrliche Wahrheit. Und da müssen wir halt raus. Und meine Ministerin Katharina Reiche hat das ja so formuliert: Wir müssen wieder gewinnen, wir müssen wieder wachsen, denn nur wenn wir wachsen, können wir auch gestalten, und dann hört man vielleicht uns auch zu in Europa und auf internationaler Bühne. Und da müssen wir halt hinkommen. Und das geht halt leider nur mit viel Arbeit, mit mühsamen Strukturreformen. Und das ist halt sehr, sehr viel Arbeit, auf die wir uns alle gemeinsam einlassen müssen. Und wir brauchen, glaube ich, auch Mut zu Reformen, und wir müssen aber auch, glaube ich, den Zukunftsblick haben. Und da würde ich sagen, hat Ostdeutschland durchaus viel, viel Positives, weil es gibt nicht die Konzernzentralen, es gibt viel kleinteilige Wirtschaft, heißt es ja auch immer, aber gerade im Automobilbereich natürlich schon ein gutes Zusammenspiel zwischen Zulieferindustrie, OEMs, Wissenschaftslandschaft. Und zur Zukunft, finde ich, gehört auch, und da hat auch Ostdeutschland viel zu bieten, der Blick in Richtung Mikroelektronik. Wenn wir zum Beispiel schauen, ein Automobil braucht heute schon sozusagen 960 Chips standardmäßig, dann ist das klar, wenn wir da hinwollen und in diese Zukunft wollen, dann ist eben auch das ein ganz, ganz entscheidender Baustein. Und da würde ich sagen, hat vor allem das Cluster Dresden eine Menge zu bieten.
Frau Peter-Hinsen, wie würden Sie die ostdeutsche Automobilindustrie derzeit beschreiben?
Also ich denke, dass die ostdeutsche Automobilindustrie eine ganz wichtige Rolle überhaupt in Deutschland spielt. Ich habe gerade noch mal nachgezählt, es sind 5 OEMs, die in Ostdeutschland angesiedelt sind mit ihren Produktionsstandorten. Ja, die Konzernzentralen nicht, aber die Produktionsstandorte. Und damit leisten wir ja einen wichtigen Beitrag insgesamt in der Industrie. Und ich glaube, im Laufe der Diskussion werden wir jetzt auch darauf kommen, Was brauchen wir, um da wirklich wieder Aufschwung zu erleben? Erstmal die Stabilität und dann wieder in Aufschwung zu gehen. Da freue ich mich jetzt auf die Diskussion.
Wobei wir jetzt ja gerade sozusagen zwei Ebenen hatten. Das eine sind die ganz pragmatischen, einzelnen, vielen, vielen Maßnahmen. Und das andere ist diese Frage des Denkens. Wir hatten das vorhin auch schon mal, als die Firma Purem über ihre Transformationsinitiativen gesprochen hat, gesagt, sprach eben auch davon, wir müssen sozusagen die Ketten des alten Denkens durchbrechen. Ich würde vielleicht zu Beginn noch mal so ein bisschen mich jetzt auf die Landesebene konzentrieren. Es hat bei Ihnen in Thüringen eine Umfrage von den Kollegen vom Automotive Thüringen gegeben, aus dem letzten Jahr, aber das Ergebnis war vernichtend, deshalb hat man sich vermutlich dieses Jahr gar nicht mehr getraut. Also eine sehr, sehr hohe Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation. Sie haben ganz aktuell ja das Problem mit der AE Group in Thüringen, 500 Arbeitsplätze, die dort gefährdet sind. Welche Möglichkeiten sehen Sie eigentlich aus einer Landessicht, tatsächlich hier zu agieren? Denn wenn man die Analyse sich anschaut, hat ja viel mit China zu tun, mit US-Zöllen und so weiter. Also was, glauben Sie, können Sie auf Landesebene tatsächlich reell tun?
Also ja, gestern lief AE Group durch die Medien. Darf ich Ihnen verraten, wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten mit der Landesregierung, auch mit unseren landeseigenen Gesellschaften zu agieren. Und wir sind hier in einem Investorengespräch, was wir aber eben nicht nach draußen bringen über die Presse. Und ich glaube, wir tun gut daran, um da auch nichts zu verschrecken. Das sieht aber relativ positiv aus, nachdem wir selber und ich auch selber in vielen Videokonferenzen unterschiedliche Angebote geprüft hatten und die eben ja keinen langfristigen Effekt gehabt hätten. Also es gilt an dem Punkt auch wirklich abzuwägen, in welche Konstellation kann man sich dann eben auch wieder verändern. Und das ist eben auch ein Prozess, der auch, ich teile da die Meinung, sehr viel Kraft kostet und auch Ruhe und Geduld ein Stück weit. Ja, Sie fragen danach, was können wir denn in der Region unternehmen, was können denn wir machen? Also das eine ist, ich sagte das eben schon, Netzwerken, zusammenstehen, zusammenschauen, welche Inhalte müssen wir transportieren als Landesregierung. Wir sind es schon geübt, können wir auf der einen Seite über die Wirtschaftsministerkonferenz zum Beispiel gehen und zusammenhaken, über Beschlüsse Eingaben finden oder natürlich über Bundesratsinitiativen. Wir haben in Thüringen eine sehr umtriebige EU-Abgeordnete, wo auch dort Möglichkeiten bestehen. Und ich selber durfte ja den Koalitionsvertrag des Bundes auch mit reinverhandeln. Und da stehen ja im Bereich Wirtschaft ein paar Sachen drin, die für die Automobilindustrie jetzt auch gar nicht mal so schlecht waren. Ich glaube, also an dem Punkt kann man auch Akzente setzen. Aber es ist wichtig, das Ohr an der Masse zu haben, genau die Probleme zu verstehen und zu schauen, wie kann man darauf reagieren. Etwas anders verhält sich das natürlich bei Handelskriegen, also bei Zöllen. Da braucht man, glaube ich, auch keine Illusion zu wecken. Und da geht es natürlich, da ist das Rezept ein anderes, da geht es darum, wie können wir denn unseren europäischen Markt stärken, wie können wir denn auch den deutschen Markt stärken, wie können wir näher zusammenrücken. Ich hatte jetzt die Diskussion in der vergangenen Woche, dass ein Unternehmen sagte, Mensch, jetzt wollen wir selber Alu-Gießerei machen, und das hatte ich in ein, zwei anderen Punkten auch gehört, und ich gesagt, Mensch, warum gucken wir nicht, dass wir das zusammenfassen, ja, warum können denn nicht mehrere zusammen sich hier positionieren, also wirklich zu sagen, auch regional denken und regional an dem Punkt auch agieren. Wir haben ein Thema im Bereich der Energiekosten. Sie sagten das schon, da sind wir dran getrieben. Mein Haus ist leider nicht so ausgestattet wie von Frau Reich oder bei Dirk. Bei dir weiß ich es gar nicht. Also bei mir ist Energie nicht dabei, leider. Das heißt, wir haben hier mit den anderen Ministerien, in dem Fall für Arbeit, auch nicht bei mir mit drin, und für Energie, gemeinsam uns dort auch unterzuhaken und gemeinsame Pläne zu schmieden. Was wir in Thüringen haben, wo wir relativ agil und vital sind, sind unsere wirtschaftsnahen Forschungsinstitute. Und hier ist tatsächlich auch die Möglichkeit, dass sich die KMUs, die Unternehmen mit den wirtschaftsnahen Forschungsinstituten zusammentun, um da eben auch ja die Zukunft dann auch in die eigenen Unternehmen zu bringen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch als Chance begreifen. Wir haben darüber hinaus in Thüringen die Situation, wir sind ja schon ein Land, was eine Historie hat in Bezug auf Sicherheit. Produktion von Produkten, die der Sicherheit dienen. Und wir sind jetzt dazu übergegangen, dass wir uns tatsächlich mit dem Bundesbeschaffungsamt der Bundeswehr sehr stark auseinandersetzen. Wie können wir Unternehmen in der Transformation begleiten, und werden in 2 Wochen einen Sicherheitsgipfel am Standort haben mit mittlerweile 300 Unternehmen, die sich angemeldet haben. Und da ist eben auch viel die Idee aus dem Automobilbereich, eben Transformationsprozesse begleiten zu können. Und natürlich können wir, das steht ja auch immer in dem Fokus dann, wir haben einen Konsolidierungsfonds auf der einen Seite, wir haben die Möglichkeit, Unternehmen auf dem Weg der Zukunft zu begleiten, über Fördermaßnahmen, über zinsvergünstigte Darlehen, und das nutzen wir auch sehr, sehr stark. Aber ich bin ein absoluter, war ja vorher auch Unternehmer, ein absoluter Fan von sich unterzuhaken, gemeinsam zu agieren, zu schauen, wo sind Wertschöpfungsketten. Wir haben ja mit CATL, haben wir Batterieproduktion bei uns. Wo können wir an dem Punkt auch nochmal Wertschöpfungstiefen entwickeln? Wie können wir die Unternehmen zusammenbringen? Ich glaube, das ist wichtig.
Also ich finde, das ist jetzt schon ein richtiges Portfolio, kann man sagen. Das klingt ja fast wie bei einem Startup, beim Risikokapitalgeber, da gibt es auch ein Portfolio. Und ich finde es wirklich interessant, Sie sprachen zum Beispiel das TTIK an. Sie haben es nicht benannt, aber ich darf das als Moderator. Aber ich muss gestehen, ich hatte vor kurzem mit dem Direktor dort gesprochen und es hat mich umgehauen, weil Sie haben eine Idee entwickelt vor einigen Jahren, wo Sie sagen, Sie als Land machen einen Startup-Wettbewerb. Ich glaube, es gibt 100.000 Euro als Preis oder so. Und diese 100.000 werden aber investiert in der Zusammenarbeit mit industrienahen Forschungsinstituten wie dem TTIK, sodass es also ein Scale-up der Produktion möglich ist bei der Innovation. Und das hat Riesenerfolge gezeitigt. Also ich war schon ganz überlegen, ob ich Dirk Panther bitten sollte, sowas für Sachsen auch zu machen, ja, aber das Geld ist ja knapp.
Einfach mal dazukommen, Get Started Together ist hier das Schlagwort. Ja, wir haben unterschiedliche Situationen bei den wirtschaftsnahen Forschungsinstituten. Wir kennen ja alle auch der Fraunhofer und, also die ja sowieso per se mit der Wirtschaft zusammenarbeiten müssen. Das ist eins, aber auch TTIK und andere sind dafür prädestiniert, genau zusammenzukommen.
Wenn es um die Frage von Zusammenarbeit geht, vielleicht hier auch nochmal eine Richtung Dirk Panther. Wie sieht es sozusagen tatsächlich mit der länderübergreifenden Zusammenarbeit? Ich habe schon gerade gelernt, wenn es um die Wirtschaftsministerkonferenz geht, dann gibt es gemeinsame Initiativen. Mir fällt aber ein Beispiel ein, autonomes Fahren. Ja, wir haben in Sachsen die FD Tech, ein wirklich tolles Unternehmen. Wir haben an der TU Ilmenau mit dem Professor Bachmann, glaubt er ist sogar hier, ja, genau, ein ehemaliger BMW-Mann, der sich sehr stark für das Thema autonomes Fahren engagiert. Können Sie sich auch vorstellen, dass da mal länderübergreifend vielleicht Aktivitäten laufen?
Also genau, wir sind ja eigentlich schon dabei. Ja. Also das ist ja ein, sagen wir, seltsamer oder besonderer Umstand, dass die meisten Wirtschaftsministerinnen und Wirtschaftsminister im Osten, außer Sven Schulze, im Prinzip Ende letzten Jahres oder im Laufe des letzten Jahres in Amt und Würden gekommen sind. Wir haben uns auf seine Initiative hin gemeinsam schon Anfang des Jahres gleich getroffen, und wir beide haben zum Beispiel auch schon, finde ich, gut zusammengearbeitet jetzt beim Boost, bei der Startup Factory, wo wir versucht haben, Sachsen und Thüringen gemeinsam zu denken. Also wir haben da ein ganz klares Commitment, zusammenzuarbeiten, weil wir uns als Region empfinden und nicht als Konkurrenz. Ich finde, das ist auch, wenn man mal auf die Welt schaut, bei knapp 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern bei uns und etwas mehr als 2, jeweils in Sachsen-Anhalt und in Thüringen, ich glaube, da macht es absolut Sinn, dass man versucht, auch Kräfte zu bündeln und zu schauen, wo sind wir wechselseitig gut und wo können wir vielleicht noch gemeinsam besser werden. Also wir haben da ein klares Commitment und machen das auch gern. Das weiß ich auch, dass das auf der MP-Ebene gut funktioniert. Ich glaube, auch besser als in der Vergangenheit, würde ich sagen.
Ja, auch da gilt ja der kluge Spruch am Ende, es geht immer um Menschen, die Zusammenarbeit und auch die Frage sozusagen, klappt es mit der Chemie oder nicht, mit den Einstellungen oder nicht, und das ist sicherlich ganz wichtig.
Wir haben uns gleich gut verstanden, würde ich mal sagen, ja. Und das ist auch völlig unabhängig von Parteifarben, weil da geht es auch nicht um Parteifarben, sondern es geht um die Sache. Ja. Und wir können auch nicht bei allem einer Meinung sein, das muss auch nicht sein, aber wir haben gesehen, dass wir bei ganz vielen Bereichen eben Schnittmengen haben und die wollen wir gerne nutzen.
Ja. Man sagt ja auch, neue, na, noch bin ich mit den Ländern, das Grillen der Länder ist noch nicht vorbei.
Ich behalte das Mikro.
Nein, aber man sagt ja auch, neue Wesen kehren gut, sie sind beide relativ neu im Amt. Was würden Sie sagen, sind sozusagen neue Impulse auch, die Sie setzen im Bereich der Automobilwirtschaft? Das ist ja als Thema nichts Neues für die Landesebene und auch für die Landeswirtschaftsminister. Aber gibt es sozusagen Dinge, wo Sie sagen, also da bin ich angetreten als Person, um mich ganz besonders für zu engagieren, neue Impulse zu setzen? Geht natürlich in Ihre Richtung genauso die Frage.
Ja, ich bin ja über 30 Jahre selber Unternehmerin gewesen, von daher lässt mich das noch nicht so ganz los und ich habe das eben schon mal so im Vorbeigehen gesagt. Als Unternehmer ist man immer gut beraten, dass man nicht nur einen Plan im Kopf hat, sondern mehrere. Dass man auch mal in einem Worst-Case-Szenario denkt oder in einem Notfallplan, das ist so das eine. Das andere, was wir in Thüringen, zumindest ist das meine Analyse, aber schon vorher, weil ich viel mit der öffentlichen Hand zusammengearbeitet habe als Bauunternehmerin, ist, dass wir das Thema Verwaltung neu denken müssen. Verwaltung, das Thema Mindshift, das ist jetzt nichts Neues vom Ansatz her, aber ich bin bei mir im Haus sehr, sehr klug und sehr dankbar, dass da sehr viele den Schritt mitgehen. Wir haben eine Fülle von Themen, die wir Möglichmachersäule nennen, wo wir einfach sagen, jetzt ist eine Unternehmensansiedlung da und das eine oder andere funktioniert nicht mit einer BIMSCH-Genehmigung oder mit irgendwas. Und wir arbeiten zum Beispiel auch jetzt mit den ganzen Wirtschaftsförderern, die wir uns gerade alle zusammennehmen. Wir versuchen also wirklich an ganz, ganz vielen Stellen das Thema Wirtschaft zu denken und mit unterschiedlichen Perspektiven zu denken, aber die Akteure, die Stakeholder zusammenzunehmen. Und ich weiß nicht, ob das neu ist. Ich glaube nicht, dass das neu ist, aber das ist einfach so dieser Spirit, den wir da mit reinbringen wollen, neben dem, dass eben auch die Verwaltung verstehen muss. Wir haben eine hohe Staatsquote. Wir haben sinkende Einnahmen im Bereich der Steuerzahlung der Unternehmen und wir müssen alles gemeinsam dafür tun, dass wir den Standortfaktor für die Wirtschaft eben verbessern, damit hier auch wieder Wachstum starten kann.
Genau, wenn ich darf, würde ich da ganz kurz noch ergänzen, weil ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe jetzt hier die neuen Impulse für die Automobilindustrie. Ich glaube, da haben wir auch wirklich gute Unternehmen, die eine gute Ahnung davon haben, wo sie hinwollen, beziehungsweise wo die Probleme liegen. Das wollen wir ja gar nicht verhehlen. Aber was wir als Staat tun können, ist, finde ich, immer an die eigene Nase fassen. Also auch Dinge, die wir selber, Thema Bürokratie, auf den Weg gebracht haben, die abzuhaken. Und ein Ansatz, den ich immer versuche zu fahren, und da haben wir jetzt auch schon zwei, drei Sachen gemacht, beziehungsweise gehen in die Richtung, ist einfach zu überlegen, was tun wir und was tun wir nicht. Bevor wir, also gerade hier bei der Automobilindustrie, über effiziente Prozesse, das ist ja eigentlich so ein Kerngeschäft, aber es wird ja hoffentlich auch nur der Prozess effizient gemacht, der wirklich gebraucht wird, oder? Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Erstmal zu fragen, brauchen wir alle Prozesse? Und da habe ich jetzt Beispiele auch, könnte ich jetzt nennen, das wird Sie jetzt alles nicht direkt tangieren, aber es muss eben eine sächsische Aufbaubank, wenn Unternehmen einen Business Case haben und das soll finanziert werden, dann müssen die bei uns nicht mehr um Erlaubnis fragen. Weil es ist eine hochregulierte Bank, die wissen, was sie tun, die machen auch keinen Schmuh und dann sollen die uns am Ende des Jahres vorlegen, was sie gemacht haben und gut, in der Vergangenheit mussten die uns um Erlaubnis fragen. Mhm. Und allzu oft wurde Nein gesagt und es wurde Nein gesagt, weil man nicht wusste, wie man damit umgehen soll. Und dann bringt es auch nicht, nochmal in ein anderes Ministerium nachzufragen oder so, sondern das muss man einfach überlegen, dann lassen wir es eben. Oder jetzt, wenn ich mal schaue, wir haben ja große Diskussionen in Sachsen, in anderen Bundesländern auch, ich glaube, es ist ein bisschen besser in Thüringen, aber gewesen zum Thema Corona. Da haben wir jetzt auch endlich einfach mal einen Haken gesetzt, haben eine klare Regelung, sind da auch vielleicht ein kleines bisschen über das hinausgegangen, was wir durften gegenüber dem Bund, aber haben es trotzdem gemacht, damit wir endlich mal auch damit mal einen Frieden hinbekommen. Und das sind so Dinge zu überlegen, was ist effektiv, was brauchen wir nicht und dann gucken wir, dass wir die Dinge, die wir haben, effizient machen. Deshalb machen wir uns gerade als Staatsregierung eine Aufgabenkritik, weil wir müssen mindestens 15-20% unserer Aufgaben reduzieren, denn wir haben schlicht und ergreifend gar nicht mehr das Personal. Hm. In den nächsten 15 Jahren geht es die Hälfte des sächsischen Landespersonals in Rente. Das wird in Thüringen nicht anders sein und wir kriegen das gar nicht nach. Wir sind ja auch in Konkurrenz mit der Wirtschaft und das wollen wir gar nicht sein, sondern wir müssen einfach schauen, dass wir effizienter arbeiten an den Stellen, an denen es auch Sinn macht.
Also finde ich wirklich ein sehr interessanter Ansatz. Ich hatte vor einigen Monaten ein Gespräch mit dem Wirtschaftsminister aus Brandenburg, der ja auch neu ist. Und der hatte zum Beispiel auch gesagt, ich möchte gerne mehr Verantwortung zurückgeben und hat die Frage der Ausschreibung zum Beispiel von Aufträgen von, ich glaube, 15.000 auf 100.000 oder so erhöht. Genau, Thüringen hatte das schon oder will es? Sie hatten das schon, genau. Aber das ist so, es geht hier auch wieder um diese Frage, anderes Denken, Ketten sprengen und anderes Denken an den Tag legen. Und insofern finde ich das eine wirklich ausgezeichnete Initiative. Jetzt haben wir, jetzt komme ich ja doch leicht in die andere Richtung, ne? Jetzt haben wir so viele Ansatzpunkte gehört von dem, was Landespolitik kann, aber auch nicht kann. Und alle starren jetzt auf Sie. Leider haben Sie nicht die Schultüte, wo man dann so rauszieht, ne? Sondern nur... Sie lösen das jetzt alles, genau. Hat er gesagt.
Genau. Also ich glaube, dass Verantwortung ist ein ganz wesentliches Stichwort, ne? dass man, dass alle sich und jeder selbst und jeder in seiner Rolle sich immer fragen muss, ich muss die Verantwortung übernehmen und das muss ich dann auch machen. Das fängt an bei Ausschreibungen, Hinaufsetzen von Schwellenwerten. Das hört auf bei der Frage, was ist Aufgabe von Staat und was ist es eben nicht. Sie haben ein Beispiel genannt, wo ich glaube, sagen würde, ja, da haben wir eine Aufgabe. Das ist das Thema Rohstoffe, seltene Erden und all diese Fragen. Aber auch da ist es eine gemeinsame Aufgabe und es ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, um so ein bisschen zu sagen, das ist ein sehr, sehr kritisch, ein sehr, sehr heikles Thema, was die Automobilindustrie betrifft, was aber sehr, sehr viele Branchen betrifft und wir kommen immer wieder in die gleiche Spirale. Es ist China, die natürlich vorherrschend sind bei seltenen Erden und ein bisschen der Welt zeigen sollen, ihr könnt das nicht ohne uns und ihr seid sehr auf uns angewiesen. Also werden die Ausfuhrgenehmigungen mal in Italien nicht erteilt, mal in Deutschland nicht erteilt, mal dort nicht erteilt und das ist letztlich ist es ein Machtspiel, aber man muss daraus ja die Konsequenzen ziehen. Und die müssen aber Wirtschaft und Politik und Staat ziehen. Also der Staat hat sicher eine Rolle bei kritischen Rohstoffen, ganz klar. Die sehen wir auch mit der Einrichtung des Rohstofffonds, die wir an der Stelle auch haben. Aber auch zu sagen, wir dürfen nicht immer dann, wenn es brennt, agieren, sondern wir müssen vorausschauend agieren. Und wir müssen vielleicht gerade beim Thema seltene Erden auch unliebsame Themen wie Bevorratung mitdenken. Und da würde ich sagen, gibt es eine Verantwortung wirklich für langfristiges Denken und für sich ehrlich machen. Und an anderer Stelle muss man aber, glaube ich, sagen, nee, da hat der Staat gar nichts zu tun. Da ist es, sollte man es in die Verantwortung entlassen. Und das ist ja das große Stichwort, was Sie auch angesprochen haben, was sich für die Automobilindustrie stellt und was das ganze Thema hinter der Debatte zum Verbrenner aus ist. Letztlich geht es ja darum, um flexiblere, technologieoffene Regulierungsrahmen zu schaffen, in dem dann der Markt wählt, was er tun kann und dem letztlich auch der Verbraucher ja sowieso entscheidet, was er kauft und was er nicht kauft. Und das müssen wir uns, glaube ich, sehr zu Herzen nehmen, dass wir sagen, wir haben eine starke Automobilindustrie, die wollen wir auch in Zukunft haben, aber sie muss natürlich auch im Heimatmarkt stark sein können, wenn nicht wo dann, also wenn ich im Heimatmarkt, wo dann? Und da spielt natürlich auch eine Rolle zu fragen, was sind die Produkte, die auch der Verbraucher kaufen will und wo ist der Verbraucher vielleicht einfach nicht bereit? Und das können wir schlicht auch nicht komplett ignorieren und da würde ich sagen, ist ein ganz klarer Maßstab zu sagen, dann muss es eben eine größere Offenheit geben, eine größere Technologieoffenheit geben und dann wird es schon entschieden werden und auch vom Verbraucher entschieden werden.
Wenn es Sie haben das richtig erkannt. Ich wollte in der Tat die nächste Frage an Frau Peter hinzustellen, weil Sie haben jetzt ein Beispiel genannt, kritische Rohstoffe, wo Sie sagen, da wollen wir auch agieren. Sie haben auch gesagt, es gibt bestimmte Dinge, wo wir uns als Staat zurückhalten sollten. Aber in der Tat stellt sich ja für Sie als Unternehmerin oder als Werkleiterin, aber das ist, glaube ich, fast beides, wirklich die Frage, wo hakt es denn am meisten? Was sind eigentlich die größten Hindernisse, damit die Unternehmen sich auf diese schwierige Situation wieder einstellen können?
Ja, ich glaube, ich würde gerne auf das eine oder andere von meinen Vorrednern eingehen. Das eine, Impulse für die Automobilindustrie, Herr Pando, sehr vielen Dank. Ich glaube, da gibt es ganz viele Impulse und die Automobilindustrie hat es, glaube ich, gezeigt in den letzten Jahrzehnten, gerade hier in Deutschland, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind, dass wir sehr innovativ sind. Zum Beispiel 7 von 10 Elektrofahrzeugen, die in Deutschland fahren, sind von deutschen Herstellern. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis und darauf sollten wir auch aufsetzen. Und ein Thema, was die Automobilindustrie und auch die ganzen Lieferanten und die Industrien drumherum natürlich betrifft, ist das Thema Regularien, ist das Thema Bürokratie. Wir müssen attraktive Rahmenbedingungen schaffen für die Automobilindustrie. Die Frau Müller hat es letzte Woche angesprochen, hat gesagt, also es wird investiert, deutsche Hersteller investieren, in Innovation, in Digitalisierung, in Werksum- und Ausbau, aber leider weniger in Deutschland, weil halt die Rahmenbedingungen nicht so attraktiv sind. Und ich glaube, da braucht man die Unterstützung der Politik da, dass wir da wieder den Industriestandort Deutschland attraktiver gestalten und im Dialog bleiben. Das ist eben auch schon mal angesprochen worden. Wir müssen miteinander reden über die, wie wollen wir die Wirtschaft gemeinsam voranbringen. Auch die Ideen aus der Wirtschaft, von den Lieferanten, von den OEMs, von allen anderen Industrien. Also ich meine, die geopolitische Lage trifft ja nicht nur die Automobilindustrie, sondern insgesamt Deutschland. Und wir sehen es ja auch, dass wir da kein Wachstum haben. Und das liegt nicht nur an der Automobilindustrie, dass wir da wirklich Rahmenbedingungen schaffen, dass wir Stabilität schaffen. Wir brauchen Sicherheit. Wir brauchen auch die Transparenz dessen, was diskutiert wird. Es wird ja vieles auch besprochen, vielleicht auch mehr miteinander im Dialog das Ganze zu tun und das gegenseitige Vertrauen Politik und Wirtschaft. Ich glaube, das ist extrem notwendig.
Also Sie sehen, genau, ich muss ab und zu mich bewegen, das ist, soll gut sein, habe ich gehört. Sie sehen, Sie haben den ersten Applaus bekommen, das heißt, Sie haben offensichtlich den Nerv getroffen. Aber ich will es natürlich doch gerne noch mal ein bisschen konkreter machen. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen, weil es ein anderes Referat, glaube ich, ist, aber es gab mal einen Expertenkreis Transformation der Automobilindustrie, war auch Ihr, ach genau, klar, da haben wir uns doch kennengelernt, Entschuldigung. Und war die letzte Sitzung, deshalb. Da gab es, glaube ich, 150 Handlungsempfehlungen. Ich weiß jetzt ja nicht, wie die neue Ministerin damit umgeht. Wird sie eine Fortsetzung machen oder nicht? Wird sie sich das mal angucken oder beziehungsweise ihr Haus bitten, sich anzugucken, was man davon umsetzen kann?
Absolut. Ne? Also und ich finde, es waren wirklich starker Kreis und auch starke Handlungsempfehlungen und Teile dessen werden ja auch in die Prozesse eingespeist. Ne? Also in diesen ganzen Debatten um Bürokratieabbau ist es so, dass die europäische Ebene der zentrale Player ist. Und ich finde, das, was die Kommission an Signalen sendet, sind ja die richtigen Signale zu sagen, es muss um Wettbewerbsfähigkeit gehen. Also erst wenn wir Wachstum haben, dann können wir auch viele Dinge freischaufeln und leisten und investieren. Und vieles wird ja versucht über die EU nennt es Omnibus-Verfahren. Es ist letztlich eine Auflistung von Überregularien oder Berichtspflichten, die man eben auf schnellen Wege streichen kann, indem man sie einfach in ein Paket packt und dann durch Rat und Kommission beschließen lässt, um zu Erleichterungen zu kommen. Und das sind ja letztlich auch Gedanken, die auch bei Ihren Diskussionen eine Rolle gespielt haben. Da wurde ja auch viel gesammelt an konkreten Beispielen und an wirklich sehr, sehr handfesten Beispielen, wo sich Dinge vielleicht auch doppeln oder wo oft ist das Problem ja, dass Regulierung vielleicht ähnlich, aber nicht gleich ist und genau das die Schwierigkeit ist, dass es halt in diesen Nuancen dann zu einem wahnsinnigen Aufwand in der Umsetzung führt. Und das zu glätten, ist aber eine richtige Aufgabe und ein ziemlich dickes Brett. Das ist der eine Punkt, Strompreise, natürlich Energiekosten, sehr, sehr wichtig. Auch da ist ja eine Menge angegangen worden, Stabilisierung, Netzentgelte, Thema Stromsteuer natürlich, so wie es dann wissen alle, wie der momentane Stand ist, dass die Stromsteuer natürlich auf das europäische Minimum gesenkt wird, aber eben für die gewerblichen Anwender, nicht für alle Verbraucherinnen und Verbraucher. Das ist jetzt hier zumindest erstmal das Ergebnis. Und auch die Diskussion auf europäischer Ebene an den Stellschrauben, die man da drehen kann. Ich will nur sagen, das ist alles nitty-gritty. Ne? Das ist ein großes, wichtiges Thema in den Stellschrauben, aber sehr, sehr kleinteilig und sehr, 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 sehr mühsam. Aber an all diesen Themen wird gearbeitet und es wird ja auch angegangen. Nur, ich glaube, wir müssen halt wirklich auch sehen, uns zu priorisieren und zu sagen, was sind die großen Brocken, die wir angehen wollen und die wir auf europäischer Ebene wirklich durchsetzen wollen. Wir tendieren dazu, uns dann immer sehr im Klein-Klein zu verlieren. Und da ist vielleicht weniger ist mehr, ist manchmal hier der richtige Rat. Und insofern Ihre Handlungsempfehlung, die Handlungsempfehlung des Expertenkreises werden gesehen und haben wir teilweise auch schon eingebracht.
Okay. Minister Wandler, Sie hatten gerade sozusagen etwas geflüstert, ja, weil Sie ja, ergänzen ja, oder
nein, Widerspruch? Das heißt ergänzen. Ich habe da eigentlich an sich gar keinen Widerspruch. Das ist auch, die Mühen der Ebene sind da auch groß. Nur was uns ja gerade ereilt ist, während wir versuchen, Dinge zu erleichtern, kommt immer wieder was Neues mit hinzu. Und ich habe gerade, das ist, jetzt sind wir hier in Leipzig, aber ich bin ja nun beruflich viel in Dresden und es ist ja auch durch die Gazetten gegangen, was jetzt wieder von der EU kommt mit der Verpackungsrichtlinie und mit der Stollenbäckerei. Da hast du dann halt wieder einen Irrsinn, der nicht nachvollziehbar ist. Warum jetzt ein 750 Gramm Christstollen noch eine zusätzliche Verpackungssteuer bezahlen muss, weil es ist ein To-Go-Produkt. Ich weiß nicht, wer hier im Raum schon mal 57 Gramm Stollen am Stück gekauft hat, in einer Plastikverpackung und dann rausgerannt ist, raus aus dem Bäcker und das dann sofort verzehrt hat. Ich sage mal, viel Spaß. Das ist einfach nicht nachvollziehbar und das dann natürlich dann das Handwerk ganz besonders und das haben wir, glaube ich, wirklich echt eine richtige Aufgabe, auf der Zinne ist, weil die so unglaublich viele Berichtspflichten haben. Wir haben in Sachsen, dankenswerterweise ist ja ein gutes Projekt mit dem Bund gewesen, das Thema Praxischecks durchgeführt und haben das in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Schwerpunkten gemacht. Da gab es zum Beispiel Beantragungen eines Windkraftrades, es gab Fuhrunternehmen und so weiter. Wir haben in Sachsen das Lebensmittelhandwerk gehabt. Und haben da mal drauf geschaut von allen verschiedenen Richtungen, eben auf die Unternehmerinnen und den Unternehmer, was die so auszuhalten haben. Nicht nur eine Kleinigkeit oder einen Weg, einen Prozess, sondern das komplette quasi unternehmerische Leben, was ist da an bürokratischem Aufwand da. Und wir haben 34 Bereiche identifiziert gemeinsam, die schlicht nicht funktionieren. Einer der plastischsten Bereiche war, dass Unternehmer da mit dem konfrontiert wurden, mit der Hygiene, die gesagt haben, wir brauchen unbedingt in der Fleischerei genoppte Fliesen. Sicherheit, ne? Ist klar. Der Arbeitsschutz hat das gesagt, müssen genoppte Fliesen sein. Die Hygiene wiederum hat gesagt, aus hygienischen Gründen brauchen wir bitte glatte Fliesen. Die lassen sich dann leichter reinigen. Und damit sind dann die Unternehmer einfach alleingelassen worden. Die einen sagen genoppt, die anderen sagen glatt und herzlichen Dank. Das ist ein bisschen wie beim Hausbau, der Denkmalschutz und der Brandschutz. Viel Spaß. Und das ist einfach nicht, das ist Irrsinn und das funktioniert so nicht. Wir haben das jetzt, wie gesagt, identifiziert. Das sind 24 Regelungen, die vom Bund sind, eine Regelung von Handwerkern und 9, die bei uns liegen. Und wir gehen die jetzt an und versuchen dort eben, ja, einfach vielleicht auch Dinge wegzulassen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Vielleicht ist das auch der beste Weg dann an manchen Stellen.
Also das heißt, 9-mal ins Gesetzgebungsverfahren im Land und jede Woche, also 24 Wochen hintereinander, bei Ihnen dann anklopfen im Bund.
So in etwa, ja.
Aber das sind ja schon sehr, sehr gute Beispiele auch gewesen. Man kann heute keine Diskussion über bessere Rahmenbedingungen führen und man spricht nicht über Bürokratieabbau. Wie sieht es bei Ihnen in Thüringen aus in dem Bereich? Haben Sie da auch etwas, was Sie sehr aus dem Körbchen ziehen können, wo Sie sagen, ja.
Es ist ein bisschen mein Steckenpferd, weil ich lange im Normenkontrollrat gesessen habe und von daher das Thema Bürokratie auch von der Verwaltungsseite durchleuchtet habe. Ja, wir haben ja sehr früh, Anfang des Jahres, das Erste, was wir gemacht haben, ist die Vergabeverordnung oder die Richtlinie zur Vergabeverordnung verändert, haben deutlich die ganzen Schwellenwerte nach oben gesetzt, weil wir einfach gesagt haben, wir haben einen demografischen Faktor, wir haben einen limitierenden Faktor, der Mensch, wie viel kann der sich noch leisten, wie viel Arbeit kann der sich noch leisten in der Kommune, aber auch wie beim Handwerk, das ist ja nicht nur der Handwerker, es ist eben auch die Kommune. Und warum beteiligen sich immer weniger Handwerker zum Beispiel an Ausschreibungen? Und da war klar, wir gehen den Weg, dass wir die Schwellenwerte deutlich nach oben drücken. Wir haben damals schon gesessen und haben gesagt, wir machen das, aber ich habe ja nicht die Kommunalaufsicht, das liegt im Innenministerium bei uns. Und wir sprechen auch mit dem Innenministerium, passiert das oder passiert das nicht? Heute sehen wir, es ist noch nicht überall passiert. Also wir können zwar Richtlinien verändern, aber wie werden sie denn gelebt? Das ist dann eben die zweite Frage. Und deswegen geht es uns jetzt darum, dass wir gemeinsam mit den Wirtschaftsförderern, gemeinsam mit den Bürgermeistern, mit den Landräten nochmal sagen, Leute, ihr könnt das auch anwenden. Wir haben es gemacht, aber ihr wendet es nicht an. Und da sehen wir, und deswegen ist mir dieses Thema Mindshift Verwaltung so wichtig, wir sehen unheimliche Angst, genau, wir sehen den fehlenden Mut, wir sehen oh, der eine sagt, das hat was mit der Landeshaushaltsordnung zu tun, das Finanzministerium sagt, ist Quatsch. Also wir haben hier ein Kommunikationsthema, wir haben hier so ein Thema, die Dinge in das Körbchen einer Etage weiterzureichen, und das hat aber viel was mit Fehlerkultur zu tun und viel was mit Aufbrechen. Aber was wir machen, wir werden jetzt einmal im Jahr ein sogenanntes, ja, es ist bei uns heißt es nicht Omnibusgesetz, sondern tatsächlich Bürokratieentlastungsgesetz reinbringen. Wir haben jetzt eine Fülle von Themen dort schon mit eingebracht, die wir im Kabinett, glaube ich, in 2 Wochen beraten werden in der ersten Lesung. Und ja, zum Beispiel Bagatellgrenzen, ne? Du hast das mit Corona gesagt, generell rechtswirksame Verwendungsnachweisprüfung, ein Drama. Da wird wirklich jeder Cent in den Verwaltungen geprüft. Da wird dann sich ausgerechnet, passt der Stundenlohn, passt der nicht. Also das kann man deutlich vereinfachen, indem man über Bagatellgrenzen geht, indem man auch sagt, also bis zu 5.000 Euro kontrollieren wir gar nicht und solche Sachen. Aber das heißt, und das ist das Wesentliche, und das steht vor allem dem Unternehmen eben auch zu vertrauen und was zuzutrauen. Ich habe das heute Morgen schon mal in einer Veranstaltung gesagt. Das heißt auch ein Stück weit loslassen. Natürlich kann man kontrollieren, aber man muss nicht alles bis zum Ende kontrollieren. Aber man darf vor allen Dingen es nicht nach vorne schon anstellen. Das ist wesentlich. Also das ist Mindset in Bezug auf Bürokratieabbau. Ja, und da passt sich viel rein. Was wir denken oder mitdenken bei dem Thema Entbürokratisierung, ist aber auch das Thema der Doppelstrukturen. Und das ist mir eine ganz große Aufgabe, die ich mitnehme. Auch wir sehen uns ja Ende des Monats bei Frau Reiche dann auch. Mir ist extrem wichtig, dass wir an einige Sachen größer denken. Und ich bin ein absoluter Verfechter davon, gar nicht so viel zu subventionieren. Ich würde das Geld der Subventionen lieber anders einsetzen, in niedrigere Steuern zum Beispiel, um die Standortbedingungen eben auch nochmal zu verbessern, um auch wieder mehr Lust zu machen, in Deutschland zu investieren. Und ich sehe bei einer Vielzahl von Förderstrukturen im Freistaat bei uns, dass die Sachen über Jahrzehnte gewachsen sind. Also nochmal eine Bundesförderung, nochmal eine EU-Förderung, eine Kofinanzierung und noch eine und noch eine. Und so entsteht in der Vielzahl von Prozessen. Ich habe ein kleines Haus, 850 Millionen Euro nur Haushaltsvolumen. Davon sind 550 Millionen alleine, die ich über Fördermittel wieder eintreibe. Ich sehe dort Doppelstrukturen, übrigens auch im Bereich wie Cluster-Situationen Automobilindustrie, in der Landwirtschaft, so viele unterschiedliche, sich parallel teilweise kannibalisierende Förderinstrumente, wo man sagt, nee Leute, das geht gar nicht. Wie soll denn das da draußen, der kleine Unternehmer, wenn er in der Herstellung auch für die Automobilindustrie arbeitet, wie soll der denn wissen, in welchen Topf der reinpackt? Und das einfach als One-Stop-Only zu denken, ist neben Bürokratie für mich ganz, ganz wichtig. Wesentlich, um auch wieder Staatsquote zu reduzieren.
Mhm. Vielen herzlichen Dank. Ich finde, Sie haben ein gutes Stichwort für die letzte Runde sozusagen gegeben, nämlich tatsächlich die Frage der kontinuierlichen Hilfe. Wir haben ja festgestellt, der Transformationsprozess läuft schon ein bisschen länger. Sie, Frau Peter-Hensel, haben in Ihrer Eingangsrede sehr schön gesagt, es gibt eigentlich kein Normal mehr. Wir sind in einer kontinuierlichen Bewegung. Das Bundeswirtschaftsministerium hat ja mit den Transformationsregionen, auch den Transformationshubs, eine ganze Reihe von Projekten angeschoben. Jetzt kenne ich Frau Reiche auch schon ein bisschen länger und weiß, dass sie sich doch geringfügig von Herrn Habeck unterscheidet. Würden Sie denn sagen, dass es da auch eine Zukunft gibt? Und bevor Sie antworten, würde ich vielleicht auch Frau Peter-Hensel nochmal das Wort geben. Sie kennen ja auch einige dieser Hubs. Wir selber sind ja als A2D bei dem Mobilität Leipzig im Wandel. Das, was wir anbieten, bieten wir nicht nur den kleinen, sondern auch den großen Unternehmen an. In Sachsen gibt es ja noch die ITAS im Südwestsachsen. Sie haben selber Annette genannt in Thüringen und dort in Automotive Thüringen. Wie würden Sie als Unternehmerin, als Vorsitzende des A2D einschätzen, wie solche Instrumente auch wirken oder auf welche Resonanz sie gestoßen sind, als ob sie als positiv angesehen worden sind?
Ja, ich glaube schon, man hat es ja vorhin auch gesehen bei Moleva, dass da viel, viel bewegt wird mit diesen Hubs. Und was es bringt, gerade der ACOD und auch die Projekte im ACOD, dass man Unternehmen zusammenbringt, das ist, wo Sie vorhin auch gesagt haben, sich unterhaken, auch unterschiedliche Industrien, Unternehmen zusammenbringt, die Ideen der unterschiedlichsten Unternehmen zusammenbringt und dann nach der besten Lösung guckt und das auch mit dem, was zur Verfügung steht. Ich habe mir hier nur ein, zwei Notizen gemacht, weil es vorhin auch um das Thema effiziente Prozesse ging. Ein Unternehmer hat ein gewisses Budget, mit dem er zurechtkommen muss und wenn da in dem Rahmen muss er sich bewegen und muss das Unternehmen auch erfolgreich machen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich merke, dass ich halt weniger Geld habe und die Hubs unterstützen ja auch die Unternehmen, das ist ja auch der Sinn und Zweck dessen. Wenn ich halt das Geld nicht habe, dann muss ich mir überlegen, was ich für Veränderungen mache. Und das ganze Thema Digitalisierung ist jetzt angesprochen worden, das ganze Thema künstliche Intelligenz, Effizienzen, Ressourcen. Ich glaube, da muss man auch mal reingucken, auch vielleicht, das müssen wir in den Unternehmen auch, wenn wir unsere Mitarbeiter die Angst vor der Digitalisierung oder die Angst vor der KI nehmen. Weil wir brauchen das ganz einfach, um uns da weiterzuentwickeln. Und diese Hubs oder Startups und so weiter, da müssen wir viel offener sein, da zusammenzuarbeiten und wirklich diese Ressourcen mitzunutzen und diese Ideen zu nutzen. Wir hatten ja wirklich tolle Startup-Vorträge heute. Mhm. Und das ist eine Basis dessen, dass wir uns da weiterentwickeln können. Und da kann sicherlich auch die Politik mit weniger Regulatorien unterstützen.
Mhm. Frau Baron, dann haben Sie sozusagen das Schlusswort. Tatsächlich wird es weitere Aktivitäten aus Ihrer Sicht geben. 2026 wissen wir bereits, aber der spannende Teil ist ja, wie sieht es aus mit 2027, 2029? Weil
genau, also die Transformationsnetzwerke und Hubs, die wird es weiter geben. Wir haben sie jetzt erstmal verlängert, wollen es aber durchaus auch neu ausrichten, weil es gibt ja, sage ich mal, 26 ganz über Deutschland weit verteilt und man muss sich sicher kritisch fragen, sind alle gut und sinnvoll? Da werden sicher ein paar herausstechen und ein paar werden wahrscheinlich auch einfach sich wahrscheinlich ein bisschen totgelaufen haben. Und so ehrlich muss man dann einfach auch sein, was ist gut und was ist nicht gut. Und dann halt auch die Zukunftsthemen priorisieren. Ne? Also Digitalisierung, industrielle KI, weil sie wurden ja mal gegründet vor dem Gedanken, ich muss die Region, ich muss die Mitarbeiter, ich muss die Auszubildenden, ich muss alle mitnehmen bei diesen Themen. Und das kann man am besten machen, indem man sich in regionalen Clustern zusammenschließt und in den Automobilregionen, da wo sie sind. Und dieser Grundgedanke war richtig vor den vielen Jahren, als sie gegründet wurden. Aber jetzt mit KI und autonomem Fahren kommt ja nochmal eine Dimension dazu. Und deswegen, glaube ich, hat es schon einen Mehrwert. Und wir haben auch gesagt, wir wollen schauen, ob wir das Thema Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, was angeklungen ist, eben zu sagen, wo sind da die Spillover-Effekte? Kann man das vielleicht auch als einen Auftrag mit in manche der Hubs geben und das machen? Also man muss es ein bisschen auffrischen und vielleicht auch sagen, wo müssen wir Dinge anders machen, aber sie sollen fortgesetzt werden, weil sie, glaube ich, diese sehr wichtige Funktion der regionalen Verankerung haben, wo die eigentlichen Akteure zusammenkommen. Und das ist, glaube ich, der große Mehrwert. Deswegen sollen sie fortgesetzt werden.
Ja. Da Sie das Thema Stärkung der Verteidigungsfähigkeit angesprochen haben, ich hatte es auch auf meiner Liste und guckte gerade auf die Uhr und sagte, da sind wir schon mal wieder über der Zeit. Aber Herr Minister Hunter, ich würde Sie gerne dazu doch mal ganz gerne sozusagen in das letzte Wort geben, weil Sie haben mir in der Zeit ein ganzseitiges Interview zu dem Thema gegeben, was, ich habe es ja schon mal gesagt, auch persönlich ich ausgezeichnet fand, sehr mutig fand, aber auch inhaltlich sehr fokussiert. Vielleicht können Sie da noch mal etwas über Ihre Motivation sagen, warum Sie sich dieses Themas angenommen haben.
Ich habe das ja schon im Mai auch zur Regierungserklärung deutlich gesagt, weil ich bin Minister zuständig für Wirtschaft, für Arbeit, Energie und Klimaschutz. Und bei Arbeit sage ich auch gerne immer, bin Arbeitsplatzminister und möchte schauen, dass wir möglichst viele Arbeitsplätze in Sachsen haben. Das muss doch das Ziel sein. Mhm. Wenn ich jetzt sehe, dass es im Bund, und da gehe ich ganz pragmatisch ran, dass es im Bund viele Milliarden Euro gibt, die zur Verfügung gestellt werden, die in die Länder fließen, dann möchte ich nicht nur, dass es nach Mecklenburg-Vorpommern in die Werften fließt oder nach Niedersachsen oder nach Bayern, sondern dass auch wir davon was abbekommen. Nun weiß ich um die schwierige Diskussion, das ist überhaupt keine Frage, aber ich habe eine Rolle und diese Rolle habe ich auszufüllen und deshalb stelle ich mich auch der Diskussion. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass jemand da mal an der Stelle vorangeht und es mal deutlich macht. Mhm. Habe da natürlich Zuschriften bekommen. Ich bin jetzt auch nicht auf dem Weg meines verehrten Parteikollegen Boris Pistorius, der von Kriegstüchtigkeit gesprochen hat. Davon halte ich wenig. Wenn, dann sehe ich uns eher beim Thema Verteidigungsfähigkeit. Aber grundsätzlich, wenn wir so eine Situation haben, dann gehe ich da ganz pragmatisch ran und möchte dann ehrlicherweise auch gerne was vom Kuchen abhaben, vor allem wenn wir in Sachsen da auch hervorragende Voraussetzungen haben. Wir haben sowohl im Bereich der klassischen Industrie und auch der Zulieferei Möglichkeiten, da zu unterstützen, genauso wie auch bei Innovation, weil wir eine hervorragende Forschungslandschaft haben, wo es ganz viel ganz interessante Ansätze gibt, die wir einbringen können, und dann sollten wir das tun. Und haben wir da auch schon Beispiele, das hat immer wieder angeführt, KNDS in, und Alstom in Görlitz, wo wir die Möglichkeit hatten, eben ein ehemaliges Waggon, eine ehemalige Waggonfabrik, die über 170 Jahre Tradition hatte, die aber von Alstom aufgegeben werden sollte, jetzt in eine andere Zukunft zu führen, was KNDS angeht. Da werden jetzt Gestelle für den Radpanzer, für den Boxer vor allem wahrscheinlich und andere hergestellt werden. Und die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort, die sagen natürlich, klar, wir haben gerne die Waggons gebaut, die Doppelstockwagen in der ganzen Welt, die kamen immer von uns, das war ein tolles Ding, aber gleichzeitig sind wir auch froh, dass wir unseren Job noch haben. Und KNDS ist auch total happy, die finden die Fabrik super und die sagen auch, vor allem die, wie sagt man neudeutsch, Skills, ja, also die Fähigkeiten der Kolleginnen und Kollegen, was das Schweißen angeht, sind herausragend und da passt Gutes zusammen. Und sowas haben wir noch öfter im Angebot, Binz Automotive in Plauen und viele andere Beispiele, wo wir versuchen können, einfach einen Zusatz zu geben. Wir werden damit keine 100.000 Arbeitsplätze in der Automobilindustrie ersetzen, das ist auch gar nicht der Punkt, aber ein bisschen mehr Diversifikation, vielleicht auch ein paar mehr Möglichkeiten und vor allem vom Kuchen was abbekommen. Das ist eigentlich so mein Grundansatz.
Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich könnte, glaube ich, noch mindestens eine halbe Stunde mit Ihnen reden und auch Ihnen zuhören, weil ehrlich gesagt, ich finde es schon wirklich interessant. Es gibt keine Abweichung in der Analyse. Es gibt auch eine große Übereinstimmung in dem, was man tun will. Es gibt manchmal unterschiedliche Geschwindigkeiten und der eine kratzt vielleicht mehr als der andere. Aber ich glaube, insgesamt haben wir hier doch heute ja nicht nur sehr kompetente, sondern auch sehr committete Persönlichkeiten gehört und ich möchte mich einfach ganz, ganz herzlich bedanken und ich würde sagen, der Applaus zeigt es auch.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland, im Netz bei wirtschaftimosten.de und auf allen relevanten Kanälen.